SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute und wir sprechen über die Faszination des Tauchens und ganz besonders dabei die Faszination Haie mit Andreas Wilkens. Herzlich willkommen.
Hallo Nicole, vielen lieben Dank. Freue mich, hier zu sein. Dankeschön.
Die Taucher duzen sich, hast du gerade gesagt.
Ja, genau.
Wobei für die Tauchbegrüßung bräuchten wir eigentlich Zeichensprache, oder? Unter Wasser gibt es doch immer hier dieses Okay-Zeichen.
Das ist das Okay-Zeichen, genau. Man kann aber auch über Wasser sich die Hand geben und dann erstmal gemeinsam abtauchen.
Wie viele Zeichen gibt es denn eigentlich bei der Zeichensprache?
Es gibt bestimmt ganz, ganz viele. Alle weiß ich gar nicht auswendig, aber es gibt so die allerwichtigsten, wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn einem die Luft ausgeht, wenn man schnell nach oben muss, wenn irgendwas mit seinem Atemregler nicht sauber ist. Also ich sag mal, die wichtigsten Zeichen sind so um die 10 Stück rum, mit denen kommt man gut aus.
Die kann man dann vermutlich auch nicht verwechseln, weil das so wichtig ist, dass da eine klare Kommunikation ist.
Kann man nicht verwechseln, genau. Und vor jedem Tauchgang, normalerweise bei einem Briefing, werden auch kurz nochmal die Tauchzeichen abgeklärt. Weil wenn der eine ein anderes Zeichen hat und der zweite das dann falsch interpretiert, kann es unter Umständen nochmal zu Missverständnissen unter Wasser kommen.
Gab's das schon mal? Hast du mal erlebt?
Ja, ganz witzig, bei einer Strömungssituation, es gibt ja Unterwasserströmungen, da sind wir so 25 Meter abgetaucht und dann hat eine Strömung Einkehr gehalten und die hat quasi die Gruppe so ein bisschen auseinandergerissen und die einen wollten dahin, die anderen dahin und alle haben die falschen Zeichen gegeben, die einen wollten wieder nach oben und an einer anderen Stelle einsteigen. Schluss des Ganzen war, alle waren in alle Himmelsrichtungen versprüht, durch die Strömungen weggetrieben und die Guides auf dem Wasseroberfläche haben ewig lang gebraucht, bis sie alle wieder eingesammelt haben.
Schluck.
Das Chaos kann pur, ja.
Ja, das ist Panik. Gerade als Tauchguide kriegt man dann ja auch Angst, weil man die Gruppe ja irgendwie zusammenhalten
muss. Man muss seine Schäfchen an sich wieder heilen, mit nach oben bringen, genau.
Das ist dann dein Job. Du bist international gefragt als Tauchguide. Du stammst aus Rottweil, lebst in Tübingen. Wo sind denn da die Hotspots in Sachen Tauchen?
In Tübingen gibt es selber keinen Hotspot. Es gibt nebendran eine kleine Ortschaft, die heißt Wurmlingen. Und da gibt es einen, ja, ich würde mal sagen, Baggersee. Es ist mehr so ein Sumpfloch. Da kann man reinspringen. Es gibt die Erzgrube, die Nagoltalsperre, die ist ein paar Meter weiter. Da kann man reinspringen. Man darf sich aber keine zu großen Hoffnungen machen, da auf eine bunte Fischwelt zu treffen. Da geht es eher auch um die Skills, um die zu trainieren, damit die dann bei schöneren, größeren Tauchplätzen nicht verloren gehen.
Ja, erstmal da reinkommen. Jetzt habe ich eben verraten, du bist spezialisiert auf Haie. Die findet man da natürlich auch nicht. Aber du bist schon so lange begeistert von diesen besonderen Tieren, seit deinem 11. Lebensjahr.
Genau.
Wie entstand das?
Wenn du mich so direkt fragst, kann ich dir das selber gar nicht mehr so genau sagen. Wenn ich aber in meine Schulbücher reingucke und meine ersten Bilder, die ich gemalt habe, dann war da in der Regel immer ein Hai drauf. Also muss ich da schon nicht ganz mit der Muttermilch, aber kurz danach das Thema Hai für mich entdeckt haben. Hab dann auch die ersten Kinder-T-Shirts. Ich wollte kein Krokodil drauf, ich wollte kein Bär drauf.
Dinosaurier.
Dinosaurier waren völlig out bei mir. Ich wollte Haie, wobei die Haie fast genauso alt sind wie die Dinosaurier. Deswegen, da kamen die Haie raus und später jedes Schulbuch vollgekritzelt mit Haien. Und so kam die Leidenschaft und die hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe mich als Kind dann auch mit Büchern, wer, wie, was und wie die ganzen Dinger hießen früher, ausgestattet. Aber wollte immer das Thema Hai für mich erkunden und fand es sehr, sehr spannend, obwohl ich noch nie zu dem Zeitpunkt einen irgendwie live gesehen habe.
Du bist leidenschaftlicher Taucher und hast dich auf das Tauchen mit Haien spezialisiert. Und du willst vor allen Dingen auch aufklären, weil es wohl so viele Mythen rund um die Haie gibt. Fangen wir mal an. Mythos Nummer 1 ist welcher?
Mythos Nummer 1 ist, dass der Hai ein Menschenkiller ist, eine Fressmaschine, die es nur auf Menschen abgesehen haben, die Menschen, die sich irgendwie im Wasser bewegen und irgendwo ihre Badeurlaube verbringen und dann kommt von unten der große Böse und frisst alles platt.
Wir erinnern uns Steven Spielberg, der weiße Hai. Ich glaube, so ein Film hat wahrscheinlich echt großen Anteil daran, dass dieses Bild von der brutalen Bestie einfach weiter besteht, oder?
Genau. Herr Spielberg hat es auch geschafft, es sehr martialisch umzusetzen. Und die Szenen sind natürlich hanebüchen. Aber damit hat er wirklich die Menschheit, und zwar weltweit, verunsichert. Der Hai frisst keine Menschen. Wir passen gar nicht in sein Beuteschema rein. Der Hai will Fisch essen. Und deswegen großer Mythos Nummer 1, der einfach nicht stimmt. Haie sind keine Killer, die es auf Menschen abgesehen haben.
Wobei, jetzt habe ich mal nachgelesen, im Schnitt, also 10 Haiattacken gibt es so pro Jahr und 10 Menschen sterben daran. Im Vergleich dazu 200 Millionen Haie werden getötet, ja, weil Haifischflossen in den asiatischen Ländern als Delikatesse gelten.
Genau.
Aber wie kommt das manchmal, scheinen die Haie dann die Menschen doch als Nahrung zu verwechseln, wenn ein Surfer unterwegs ist oder zum Beispiel sowas, ne?
Ja, da gibt es viele Sachen, die wissenschaftlich gar nicht so genau ausgetestet sind. Man hat viele Versuche gemacht, aber es wurde noch kein Hai von, noch kein Mensch von einem Hai gefressen, sondern der Hai sieht in Teilen, was auf der Wasseroberfläche, er hört dieses Plätschern, geht dem hinterher, dann wird dieser Surfer schneller, daraus leitet er ein Fluchtverhalten ab, der Hai, dann schaut er sich das näher an, hat keine Hände, ist auch sehr, sehr scheu, weil er seine Augen nicht verlieren möchte und beißt dann einmal kurz zu, er beißt aber nicht richtig zu, sondern lässt gleich wieder los, weil er merkt, A, Surfboard und B, Menschenfleisch schmeckt nicht. Und dann verschwindet der Hai wieder. Was zurückbleibt, sind meist großflächige Wunden, die einfach das Verbluten provozieren oder Gliedmaßen, die abgetrennt sind aufgrund der großen Bisswunden. Und das führt zu den Toten. Aber der Hai frisst die Menschen nicht auf, weil er ihnen hinterherjagt und sie als seine Flutter, seine Nahrungsquelle sieht.
Wobei es, wenn es zu Angriffen kommt, heißt es schon mal, dass der Mensch den Hai provoziert habe. Das kann ja auch unbewusst passieren. Was wäre denn eine Provokation?
Ja, wenn ein Hai im offenen Meer gesichtet wird und Menschen dann auf den Hai beispielsweise zuschwimmen, ihn anfassen wollen, so fasziniert sind, dass sie ihm vielleicht sogar noch was zu futtern anbieten wollen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn der Hai entsprechend reagiert. Teilweise kann der Hai auch eine Panikattacke bekommen, wenn beispielsweise sein Fluchtweg verstellt ist. Das heißt, wenn mehrere Leute um einen Hai rumstehen, der Hai sieht dann nicht mehr, wo er raus kann, dann muss er sich ja quasi den Weg frei beißen. Das sind so die Sachen, wo dann durchaus auch was passieren kann.
Du bist fasziniert von Haien und bist als Tauchguide international gefragt. Jetzt hast du sogar Haizähne mitgebracht.
Ja.
Vielleicht kannst du die gerade mal beschreiben, die ich in der Hand habe. Ich finde, die sehen schon extrem gefährlich aus. Die sind irre spitz.
Ja, sind irre spitz, sind so um die 3 Zentimeter lang, haben eine kleine Wurzel und noch 2 klitzekleine Piekserchen rechts und links. Sieht aus wie so ein kleines scharfes Messer, vielleicht auch eine Nagelfeile, aber halt mit scharfen Seitenkanten. Wenn die dann im Mund sind und da 36 Reihen hintereinander geschaltet sind, sieht das schon relativ martialisch aus. Und flößt einem erstmal, ich würde jetzt nicht sagen Angst, aber Respekt ein.
Also da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Der hat tatsächlich 36 Zahnreihen hintereinander und verliert die dann, wenn er was gefressen hat, wo ihm ein Zahn ausgefallen ist oder wie?
Ja, Haie haben Revolvergebisse. Das heißt, von hinten nach vorne wachsen Zahnreihen nach. Und wenn die vorderen rausfallen, der Hai hat übrigens nicht die Möglichkeit, zum Zahnarzt zu gehen, also sich die Zähne zu putzen. Dann fallen die raus vorne und wachsen von hinten wieder nach. Es gibt Haiarten, die haben weniger Zahnreihen hintereinander, aber eben bis zu 36, die gehen bis in den Schlund rein. Also man sieht auch dann, wenn man so ein Haigebiss mal nach einem leider getöteten Hai irgendwie dann doch zu sehen bekommt, das sieht sehr, sehr spektakulär aus.
Also das wäre jetzt schon ein Grund, warum man gerne mal Hai sein möchte, wenn die Zähne so schnell nachwachsen.
Und liebe Nicole, beim Hai auch noch die Besonderheit, beim Liebesspiel beißen sich die Haie richtig ineinander fest. Da sieht man auch teilweise an Wunden, die Haie dann davontragen. Und da fallen ihnen auch die Zähne raus. Nicht auszudenken, wie das beim Menschen aussehen würde.
Okay, ja, das wäre dann eher die Klopperei vorneweg.
Aua.
Von was für einem Hai habe ich denn gerade die Zähne in der Hand?
Du hast die 2 großen Zähne von einem Sandtigerhai in der Hand. Sandtigerhaie werden bis zu 3,5-4 Meter groß, sind wunderschöne Tiere und sehen aber vom Gebiss her wirklich am fürchterlichsten aus, weil selbst wenn sie den Mund zu haben, sind die ersten 2 Zahnreihen so, dass sie ineinander, wie wenn man die Finger zusammen macht, ineinander reinstehen und es sieht sehr, sehr furchteinflößend aus.
Also liebe SWR1-Hörerinnen und Hörer, Sie können sich das auch anschauen. Bei uns anschließend dann über swr1.de werden diese Zähne dann auch zu sehen sein im Video.
Schön.
Du hast noch mehr Zähne mitgebracht. Was für welche denn?
Ich hatte noch Zähne von dem Tigerhai
dabei.
Was
wir dazu sagen müssen, du hast keinem Hai die Zähne ausgeschlagen, nein, sondern hast sie wo gefunden dann?
Ja, die vom Tigerhai, die habe ich jetzt nicht gefunden, sondern die wurden dann bei einem verendeten Tier wurden die entfernt. Aber es gibt ja zum Glück jetzt keine Hai-Zahnindustrie, die den Haien Böses tut, nur aufgrund der Zähne. Das zum Glück noch nicht. Die werden hauptsächlich wegen ihrer Flossen getötet. Aber das ist jetzt ein Sandtigerhai-Zahn. du siehst den krassen Unterschied, wenn man den Zuschauern das mal beschreiben kann, den Zuhörern, Entschuldigung.
Und Zuschauer wir sehen uns, natürlich ja. auch, ja.
Das ist
eher wie so ein Tomatenmesser, würde
ja,
ich
genau.
sagen.
Ja, ne? Genau. Es ist eine Klinge mit Zacken. Und der Tigerhai nutzt die, um dann, wenn er was im Maul hält, mit dem Kopf hin und her zu drehen. Und dann gibt es diese Ritsch-Ratsch-Bewegung. Und dann zersägt er quasi seine Beute.
Hat der Tigerhai auch 36 Zahnreihen? Wachsen die auch wieder nach?
Ich bin jetzt kein Meeresbiologe. Er hat, glaube ich, keine 36, aber auch einige hintereinander. Und auch die wachsen dann wieder nach.
Du hattest Anfragen von Hollywood, hast dann aber dankend abgelehnt. Warum das, klären wir auch gleich noch in Essenz, Leute. Wir haben gerade über die Haizähne gesprochen, die du mitgebracht hast. Kann man sich anschauen, dann über swr1.de und auch in der ARD-Mediathek. Und jetzt hatte ich eben gesagt, du hast Hollywood mal dankend etwas abgelehnt. Wenn Hollywood anklopft, dann freuen sich die meisten. Wieso hast du gesagt, ach nö, danke, ist nicht.
Ja, ich hatte unter Wasser zufällig eine Kollision zwischen Hai und Mensch, die aber keine bewusste Attacke war, sondern einfach bloß Fehlverhalten von einem Mensch gepaart mit Neugier vom Hai gefilmt. Da haben wir einen über 5 Meter großen Tigerhai gehabt, der mit seinem Gebiss an jemand vorbeigeschraubt ist. Und das hat sehr, sehr spektakulär ausgesehen. Ich habe das Ganze zufällig gefilmt, habe dann erst hinterher auch registriert, was da passiert ist. Und habe das Filmmaterial dann erstmal für mich behalten. Ist mir auch ganz wichtig. Dann hat es ein Haiforscher in Südafrika, Andy Kopp heißt der, leider Gottes dieses Jahr verstorben, hat es für Schulungszwecke genutzt, hat es Meeresbiologen gezeigt. Und diese Community hat dann mit ihrem Flurfunk es irgendwie geschafft, dass es bis nach Hollywood gekommen ist. Da war zum einen der National Geographic, der Interesse an dem Material gehabt hat. Und dann aber auch noch irgend so eine spektakuläre Sendung. Ich habe da 2 Folgen davon angeguckt. Und dort war einziger Sinn und Zweck, Haiangriffe zu zeigen, im Konsens mit, passt auf, Haie sind gefährlich, der Hai will euch Böses. Und obwohl ich da ein sehr lukratives Angebot gekriegt habe, das Filmmaterial weiterzugeben, habe ich gesagt, nein, sorry, mir steht der Haischutz im Vordergrund und nicht dieses
das ist nicht die Botschaft, die du verbreiten willst.
Genau.
Der Hai will
ganz
uns nichts
wichtig.
Böses, sondern der will seinen Lebensraum, der ihm ja auch gehört. Wenn wir nochmal drauf zurückkommen auf diese Situation, wie ging das denn aus? Denn das klingt ja schon durchaus spektakulär.
Das ging wie folgt aus, dass auch da die Unterwassersprache, wir hatten es vorher gehabt, die Zeichen da relativ eindeutig waren. Ein Notfall, der Taucher ist aber nicht mit der ganzen Gruppe aufgetaucht, sondern mit einem Buddy. Also Buddy, das ist immer der Partner, der beim Tauchen mit dabei ist. Man soll zu zweit tauchen, um sich eben gegenseitig helfen zu können. Die sind aufgetaucht, haben um auch unter Wasser keine Panik zu verbreiten, weil da waren mehrere große Haie im Wasser. Nach Ende des Tauchgangs, nach ca. 60 Minuten, sind die anderen ans Boot hoch. Dann haben wir ihn ins Krankenhaus gefahren, er ist dort genäht worden. Und alles war wieder gut. Den Tauchurlaub konnte er leider nicht mehr ins Wasser. Aber ich habe gehört, dass er dann bei einem nächsten Tauchurlaub ein paar Monate später schon wieder bei seinen Haien war, weil er genauso eine Leidenschaft dafür hat wie ich.
Wie ist das denn eigentlich, wenn du mit Menschen tauchst? Die müssen ja sicherlich auch eine Lizenz vorweisen. Da kann nicht jeder einfach in solche gefährlichen Gebiete dann ja auch abtauchen.
Ja, also es gibt keine Haifischtauchlizenz. Es gibt den normalen Tauchschein, der von CIMAS oder PEDI, das sind 2 große Organisationen, gemacht werden kann. Und in solchen Gebieten, wo es um Haie geht, erwartet man eben dann noch eine gewisse Anzahl an Tauchgängen, die man vorweisen kann.
Dass damit die Erfahrung einfach gegeben ist.
D'accord, damit die Erfahrung da ist. Dann kann man mit den Haien ins Wasser. Übrigens ganz wichtig, vor einem Haitauchgang wird ein fast einstündiges Briefing, eine Einweisung gegeben, damit jeder denkbare Fall, der unter Wasser passieren kann, im Vorfeld gesprochen wird, damit die Taucher ein möglichst gutes Gefühl haben.
Hast du es denn dennoch schon mal erlebt, dass jemand dann, ein Hai kann ja eben aus jeder Richtung auftauchen, dass jemand dann eine Panikreaktion gezeigt hat?
Ja, habe ich mitbekommen. Taucher muten sich da auch teilweise aufgrund des Gruppenzwanges, der da herrscht. Wenn eine Tauchgruppe kommt, ein paar Kumpels gehen zum Haitauchen. Wir haben schon Leute gehabt, die nach dieser Einweisung, nach der einstündigen, ins Wasser gar nicht rein sind, sondern draußen geblieben sind.
Ist ja vielleicht dann auch vernünftiger. Ne?
Genau.
Ja.
Aber manche gehen halt mit, folgen diesem Herdentrieb. Und wenn sie dann den ersten großen Hai sehen, der auf sie zukommt auch noch direkt, weil er einfach neugierig ist, dann kann schon sein, dass er in Panik gerät. Dann muss man die Leute entweder beruhigen oder geht dann einzeln mit den Leuten auch nach oben und bringt sie einfach wieder zum Boot. Wer sich unter Wasser nicht wohlfühlt, das merkt der Hai übrigens auch. Für den wird der Hai erst dann richtig interessant.
Wo du die Situation gerade beschreibst, der Hai schwimmt direkt auf mich zu. Was mache ich in der Situation?
wenn du Taucher bist, an sich gar nichts. Du bleibst völlig ruhig. Der Hai dreht in der Regel direkt vor dir ab. Das kann aber schon bis auf ein paar Zentimeter rankommen.
Weil er so neugierig ist wahrscheinlich.
Genau. Ja. Wenn die Situation für dich zu unkomfortabel wird, dann bläst du einfach kurz in dein Mundstück rein. Das sorgt dann für Luftblasen unter Wasser. Und Druckwellen unter Wasser übertragen sich sehr, sehr effektiv. Der Hai hat vorne an seinem Maul lorenzinische Ampullen, heißen die. Der reagiert extrem auf Druck. Wenn du einfach nur prustest, zack, ist der Hai weg und lässt sich in der Regel dann auch in Ruhe.
Wie gut sind Haie denn überhaupt erforscht?
Ja, die Forscher selber meinen, dass der Hai gut erforscht ist. Aber ich sage jetzt mal, das sind maximal 20-30% bekannt in der Haiforschung. Es gibt noch so viele ungeklärte Dinge. Wir haben mittlerweile bis über 500 Haiarten spezifiziert und erforscht. Leider Gottes sind schon viele vom Aussterben bedroht. Aber viele Verhalten, die der Hai eben an den Tag legt, sind noch nicht erforscht. Was erforscht ist, ist einfach seine Anatomie und genau diese Sinnesorgane, die ihn so perfekt machen, auch als Jäger. Und vor allem, man sieht es in der Luftfahrttechnik, man sieht es bei unseren Olympiaschwimmern oder Weltmeisterschaftsschwimmern im Wasser. Die Haut des Hais hat ganz tolle Eigenschaften. Die Stromlinienförmigkeit und quasi eine Luftdurchlässigkeit zulassen. Und da nutzt sowohl die Luftfahrt das ganze Thema, wie auch die Badeanzüge von vielen, vielen, die im Wasser dadurch schon schneller geworden sind.
Ja, dass man wirklich sich ganz schnell bewegen kann. Und das macht man sich zunutze. Du hast wahrscheinlich jetzt aufgrund auch der Corona-Pandemie vermutlich erstmal die letzten Monate oder auch das vergangene Jahr wenig Möglichkeit gehabt, mit Haien zu tauchen. Wie war das?
Für mich wirklich, da merke ich erstmal, wie süchtig ich nach Haien bin, so eine Art kalter Entzug. Ich hoffe, dass ich jetzt bald wieder gehen kann, aber ich war tatsächlich im Jahr 2020 nur einmal im Wasser und das auch nicht mit Haien, sondern auf Madeira. Wir hatten für letztes Jahr Tauchurlaube geplant. Wir haben es auch für dieses Jahr geplant. Die stehen noch aus. In Südafrika ändert sich ja gerade wieder die Covid-Quote.
Die stehen vor der dritten Welle. Die genau. Impfungen laufen relativ genau. zögerlich an.
Das kann auch sein, dass es mir dann das Reiseziel nochmal zerschießt dieses Jahr.
Wobei du ja in der Regel in Südafrika bist, denn dort gibt es wohl so eine ganz besondere Sandbank, vor der du ein besonderes Riff, wo du tauchst. Was ist das für eine Region?
Gut, die Region liegt 150 Kilometer südlich von Durban. Und das Riff, das du beschreibst, heißt Protea Banks. Die Protea ist die Nationalblüte der Region dort unten und auch in Südafrika. Und diese Protea Banks sind letztendlich ein Unterwasser-Sandrücken, eine Riffformation, die bis auf ca. 30, 35 Meter unter der Wasseroberfläche hochkommt. Und dann so einen Rücken bildet. Das heißt, die Taucher fahren erstmal mit einem Speedboot über die Brandung, teilweise sehr spektakulär, nach draußen, 12 bis 13 Kilometer aufs offene Meer raus. Und dann wird mit GPS geguckt, wo ist der Rücken, dass wir den auch genau treffen, sonst landest du im tiefen Blauen. Und dann sind die Taucher gefordert, ganz schnell abzutauchen auf ca. 30 bis 35 Meter. Und da unten ist dann dieser Riffrücken. Der Riffrücken bietet Nahrung und somit sind dort auch die Haie und Strömung.
Was für Haie gibt's da? Wahrscheinlich ganz unterschiedliche Arten, oder?
Dort gibt's alle Haiarten. Da gibt's den weißen Hai, den Bullenhai, den Hammerhai, den Sandtigerhai, den Schwarzspitzenhai. Also eine unheimliche Vielfalt an Haien. Und deswegen ist es auch einer der Top 10 Spots, sage ich immer, weltweit, um Haie beobachten zu können.
Ja, warum ist das so ein Hotspot für Haie? Was macht das für Haie so attraktiv? Gibt es da besonders viel Nahrung?
Da gibt es besonders viel Nahrung. Dazu kommt ja, dass an der ganzen Küste Südafrikas ohnehin eine große Haipopulation herrscht, die sich bis runter zum Kap fortsetzt. Aber gerade bei den Protea Banks haben eben auch mal Fischer dieses Riff als solches entdeckt und sind dann draufgekommen bei all ihren Angelversuchen, als kein Fisch rauskam, dass der Fisch immer kurz vor aus dem Wasser rausheben und ins Boot zu bringen, von einem Hai weggefressen wurde. Und so kam man überhaupt erst da drauf, dort zu tauchen.
Dass da so viele Haie dann sind.
Ja, genau.
Wenn du abtauchst bei Protea Banks über dieses Riff, die Sandbank, ja, über die wir gerade gesprochen haben in Südafrika, kannst du uns mal mitnehmen, wie das Ganze vonstatten geht?
Also wir fahren da, wie gesagt, mit diesem Speedboot raus, egal bei welcher Witterung, außer der Hafenmeister macht diesen Hafen zu, weil dann ist einfach zu viel Strömung, zu hohe Wellen. Man muss sich vorstellen, da draußen hat es teilweise Wellen, also eine Dünung von über 5 Meter. Man sieht es erst bewusst, wenn man da draußen ist, wie ein Fahrstuhl, der immer hoch und runter geht. Dann gibt in der Regel einer, der die Gruppe begleitet, der Guide, also ab und zu auch ich, wenn ich unten bin, in der Regel aber sonst ein Festangestellter der Tauch-Community, gibt das Zeichen und dann lässt man sich rückwärts aus dem Boot fallen und geht erstmal ins Nichts. Das heißt, man sieht erstmal gar nichts und taucht, die Schwerkraft macht es möglich, nach unten und wird dann so nach ein paar Flossenschlägen, circa nach einer Minute sieht man dann den Grund, der langsam kommt. Und dann hat man diesen Riffrücken und lässt sich dann in Regel mit der Strömung treiben über den Riffrücken und sieht dann auch schon die ersten Haie.
Wie viel Druck spürst du da auch auf dem Körper? Das Wasser ist ja auch eine Last.
Ja, das Wasser ist eine Last. Unsere Lungen füllen sich natürlich dann oder müssen dem Druck ja standhalten. Man merkt es auch dann ein bisschen an der Kleidung, die etwas enger wird um einen rum. Aber ansonsten macht man ja mit seiner Tauchermaske und der Nase immer den Druckausgleich, so wie man es gelernt hat. Von einem richtigen Druck ist dann, wenn man sich unten austariert hat und quasi wie ein Fesselballon über den Grund schwebt, ist da nichts mehr zu spüren.
Du bist 51, wenn ich das verraten darf. Muss man da drauf achten, wie der Körper sich auch entwickelt? Weil man ja sagt, im Grunde mit Mitte 20 baut der Körper irgendwann ab. Hat das beim Tauchen irgendeinen Einfluss?
Also eine körperliche gute Konstitution und Fitness ist da schon gefordert. Man muss jetzt kein Spitzensportler sein. Man sollte aber einigermaßen gut mit dem Herz auch umgehen können. Schwierig ist auch immer das Reinkommen in so ein Boot, weil bei 5 Meter Dünung sich dann in so ein Boot wieder reinzuziehen. Wir haben teilweise 4 Leute gebraucht, um einen etwas gewichtigeren Kameraden ins Boot zurückzuziehen. Ansonsten einfach eine gute Konstitution. Man muss gegen die Strömung auch in Teilen paddeln können. Und was halt dazu gehört, ist auch eine mentale Stärke. Und ich glaube, die nimmt im Gegensatz zu den körperlichen WW mit der Zeit nicht ab. Ich hoffe zumindest.
Normalerweise nimmt die nämlich durch die Erfahrung natürlich dann auch zu. Dir ist der Tierschutz ganz besonders wichtig. Jetzt kann man aber natürlich auch kritisch hinterfragen, Tierschutz hin und her. Wenn man da runtersteigt und zu den Haien taucht, dann stört man die in jedem Fall. Also wie willst du das mit Tierschutz begründen?
Nicole, muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Wir stören die Haie da nicht, sondern wir gucken in ihrem Wohnzimmer vorbei, lassen die auch völlig in Ruhe. Ich sehe es eher als einen Vorteil, dass wir wenigen Leuten, wir sind da maximale Gruppen mit 10 Leuten übrigens, die da über den Riffrücken tauchen. Wir geben den Leuten die Chance, die Tiere näher betrachten, beobachten zu können, deren Angst zu verlieren und so mehr Werbung für die Haie zu machen, damit es eben keine Killermaschinen sind und als solche dargestellt werden.
Naja, wenn du sagst, wir schauen in deren Wohnzimmer vorbei, du weißt ja nicht, wie der Hai das betrachtet. Was macht dich so sicher, dass ihr sie tatsächlich nicht stört?
Wir sind keine Fische und ansonsten, deswegen wecken wir auch nicht den Jagdtrieb. Wenn uns ein Hai sieht, dann hat er selber die Chance, wegzuschwimmen. In der Regel tut er das auch. Es gibt dann natürlich aber auch Tauchgänge. Wenn man einfach eine ruhige Gruppe ist, dann kommen die Haie auch nah und gucken einfach mal, was kommt denn da jetzt, was eben nicht aussieht wie die Gelbflossenmakrele oder ähnliches.
Aber ihr habt nichts dabei zum Füttern, um sie anzulocken, denn das wir wäre haben, wahrscheinlich gefährlich.
Ja, es gibt 2 Sachen. Es gibt das Füttern und das Anlocken. In Teilweisen gibt es auch die sogenannten Baited, also die angefütterten Tauchgänge. Angefüttert ist schon wieder das falsche Wort. Da nimmt man alten Lebertran oder Fischtran, lässt ihn ins Wasser rein und es zieht quasi eine Duftspur durchs Wasser. Davon werden Haie angelockt, kommen näher her. Man hat die Chance, sie länger in freier Wildbahn zu betrachten. Sie werden aber nicht gefüttert. Das heißt, wir greifen nicht in dieses Ökosystem ein.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Mythos Nummer 2, der nicht stimmt. Menschenblut ist überhaupt nicht interessant für Haie. Die Haie stehen ausschließlich auf Tierblut. Da gibt's auch diese anderen Mythen. Frauen, die ihre Menstruation haben, sollten nicht ins Wasser gehen. Völliger Schwachsinn. Man hat viele Tests gemacht mit Menschenblut. Da ist überhaupt gar nichts dran. Haie, nochmal, mögen Fische und stehen auf Fischblut.
Wir wollten über den Unterschied Schnorcheln und Tauchen sprechen. Wo hört das eine auf, wo fängt das andere an? Gibt's da eine Grenze?
Ja, die Wasseroberfläche. Ist die ganz klare Grenze? Nein. Das Tauchen hat was mit einer künstlichen Luftzufuhr zu tun. Das Sauerstoffgemisch, das du auf dem Rücken trägst, das nimmst du mit unter Wasser. Kannst auch dann nur eine gewisse Zeit in gewissen Tiefen bleiben. Der Schnorchler an der Wasseroberfläche hat seinen Schnorchel, der ihm die ganz normale Atemluft zur Verfügung stellt. Und er ist auch an der Wasseroberfläche. Jetzt gucken wir mal, da liegt einer auf der Wasseroberfläche, guckt nach unten. Der hat natürlich ein Riesenspektrum vor sich, weil er eine ganz, ganz große Fläche sehen kann. Der Taucher unter Wasser hat in der Regel durch seine Tauchermaske auch ein eingeschränkteres Feld, weil er eben auf einer Ebene meistens mit den Fischen guckt. Ja. Von oben sieht das Ganze aber aus wie ein Riesenspielplatz oder wie einer, der im Flugzeug sitzt und drüber fliegt.
Wie ist denn der Weg zum Tauchen? Geht der in der Regel immer übers Schnorcheln?
Nein, nicht unbedingt. Das muss jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden. Viele wollen direkt mit dem Tauchen anfangen. Andere sagen, mir reicht das Schnorcheln. Übrigens kann man auch beim Schnorcheln das Thema Haikontakt durchaus für sich herausfinden. Gibt auch Möglichkeiten, Schnorchler, die eben auch vielleicht aus gesundheitlichen Gründen auch gar nicht tauchen können, ein Hai ranzuführen.
Wie war es bei dir? Bist du gleich mit Tauchen gestartet oder auch erstmal Schnorcheln?
Also als Elfjähriger ist noch gar nichts mit Tauchen. Tauchen sollte man auch erst, da scheiden sich auch noch die wissenschaftlichen Geister, irgendwann zwischen 12 und 14 Jahren anfangen. Das hat mit der Ausbildung, mit der Vollständigung der Lungen zu tun und auch mit der mentalen Stärke. So ein 12-Jähriger muss nicht unbedingt schon mitten im Leben stehen und in Situationen unter Wasser, in denen man nicht reden kann, richtig reagieren. Ich habe deswegen mit dem Schnorcheln angefangen und irgendwann war mir dann das Schnorcheln zu wenig und dann bin ich eben in das Tauchen angestiegen.
Wie war das allererste Mal tauchen? Welche Erinnerungen hast du daran?
Oh, dass die Flasche ganz schön schwer war, weil die habe ich im Schwimmbad an den Beckenrand tragen müssen und war dann in einer sagenhaften Tauchtiefe von 1,80 Meter und habe da am Boden beispielsweise ein Pfennigstück damals gefunden. Das war für mich schon so ein Highlight. Also die Ausbildung beginnt logischerweise in einem Schwimmbad oder Hallenbad und dann geht's ins Freiwasser. Da tun sich einem dann ja ganz, ganz andere Welten und auch Tiefen auf.
Fürs Tauchen ist es ja so, glaube ich, dass du immer eine Lizenz brauchst, oder?
In der Regel ja. Die Tauchbasen weltweit, die Tauchgänge anbieten, verlangen immer eine Ausbildung, weil auch wenn du dich enthaftest durch irgendwelche Unterschriften, wenn du tauchen gehst, dass der Tauchanbieter gar nicht verantwortlich ist, bleibt trotzdem eine Rechtsschuld am Tauchanbieter hängen. Deswegen lässt es sich immer eine Lizenz zeigen und es wird in der Regel auch gefordert, ein gültiges Tauchtauglichkeitszeugnis zu haben, das dein Hausarzt dir ausstellen kann.
Jetzt bist du so häufig vor Südafrika unterwegs. Können dich die Regionen hier, die Gewässer in Baden-Württemberg noch faszinieren?
Grundsätzlich fasziniert mich jedes Gewässer, weil das Tauchen an sich ja auch ein ganz tolles Gefühl ist. Jetzt vergleich's mal mit dem Fallschirmspringer. Dem ist auch wurscht, ob er in Südafrika aus dem Flugzeug springt oder über dem Bodensee.
Weil das Gefühl an sich schon so ein gutes
ja,
ist.
Ja, das Gefühl an sich ist schon toll. Das ist beim Tauchen genauso, die Schwerelosigkeit unter Wasser. Natürlich ist es interessanter, wenn es dann was Tolles zu sehen gibt. Der Bodensee ist auch ein tolles Tauchgewässer, aber einige Grad kälter. Und wie gesagt, meine Haie habe ich dort leider noch nicht gefunden.
Hast du einen Geheimtipp hier in Baden-Württemberg?
Ich habe keinen Geheimtipp in Baden-Württemberg. Der Bodensee ist bestimmt schön zum Tauchen. Was auch was ganz Tolles ist, wenn man in den Rheinarm sich so Richtung Rheinfall bei Schaffhausen reintreiben lässt. Das ist nicht arg tief, aber man wird mit der Strömung mitgerissen. Sieht ganz, ganz tolle Unterwasserformationen. Und mit der Flasche macht es dann besonders viel Spaß, weil man wird auch von keinem Stand-Up-Paddler gestreift.
Du bist regelmäßig in Südafrika unterwegs. Wir haben über deine Aufgaben als Tauchguide schon gesprochen und die vielen Mythen, die es über die Haie gibt, worüber du aufklären möchtest, wie sieht das mit Südafrika aus? Erlebst du da auch viele Mythen über das Land?
Ja, erlebe ich. Leider muss man sagen, Südafrika als Reiseziel hat oft das Vorurteil, dass es da eine wahnsinnige Kriminalität gibt, dass man nichts offen liegen kann, dass Leute auf der Straße ermordet werden. Mit dem Mythos möchte ich auch ein bisschen aufräumen. Das kommt natürlich immer auf die Region an. Logischerweise hat es in Südafrika eine ganz andere Armut als hier. Das heißt, auch dieser Gap zwischen Reich und Arm ist da wesentlich größer. Aber mir ist noch nie da unten was passiert. Und ich bin auch schon nachts an irgendwelchen Stränden entlang gelaufen. Kommt immer auf die Region an. Ich möchte behaupten, dass es bei uns in Frankfurt am Hauptbahnhof nachts auch nicht unbedingt sicher ist, wenn ich da als Frau alleine um 4 Uhr morgens laufe.
Wobei, wenn wir politisch hinschauen, das Land gilt wirklich als sehr korrupt. Dem ehemaligen Präsidenten Zuma wird Korruption in so einem Ausmaß vorgeworfen, dass es schon als, ich habe es extra notiert, Kidnapping eines ganzen Staates zugunsten persönlicher Interessen gewertet wird.
Ja, leider Gottes.
Das trifft natürlich dann auch die Menschen vor Ort. Also wie gehen die Menschen dort aktuell damit um? Was hörst du?
Momentan freut sich jeder, dass der Präsident, dem sind ja keine Ahnung wie viele 100 Gerichtsverfahren schon angehängt worden. Jeder sagt natürlich, das ist beschämend. Jetzt will man ja dort nicht nur die viel Weiberei, sondern auch die viel Männerei einführen, war das Letzte, was ich gehört habe. Also Korruption an oberster Stelle, wirklich sinnlose Strategien einer Regierung. Mir geht es aber immer darum, was machen die Leute vor Ort raus, die Leute an der Küste, die da arbeiten, die Fischer, die gehen da anders mit dem Thema um. Die sagen, was in Pretoria passiert, interessiert mich erstmal nicht. Ich bin da doch auch gar nicht so großartig betroffen. Wir gucken, dass wir hier unten unser Einkommen haben, unser Auskommen und leben auch in Frieden miteinander, übrigens auch weiß und schwarz, was ja auch so ein bisschen in größeren Regionen noch mit dem Thema Rassenhass sehr, sehr kritisch gesehen wird.
Deine Tochter hat eine Aktion gestartet, ein Hilfsprojekt, auch mit den Menschen vor Ort. Was war da euer Anlass und Ziel?
Ja, war ganz witzig. Die Felina war, also Felina heißt meine Tochter. Felina war zum ersten Mal, wenn ich es richtig weiß, sie ist jetzt 18 geworden, zum ersten Mal mit 8 Jahren in Südafrika mit dabei und hat ihr ganzes Spielzeug natürlich mitgenommen, was so eine 8-Jährige halt macht, und hat aber dann die Kinder gesehen, und zwar die 2 Kinder unserer Putzfrau, die dort unsere Räume mit gepflegt hat, hat die Kinder gesehen, dass die sich Reifen, abgeschnittene Autoreifen als Schuhe unten rangehängt haben, dass die mit einer Kokosnuss als Fußball spielen, und hat ihnen all ihr Spielzeug, was sie dabei gehabt hat, zur Verfügung gestellt und auch ihre Kleidung, weil sie gesagt hat, die Schuhe können die von mir haben, ich habe zu Hause noch mal 2 Paar. Fakt war wirklich, wir sind mit einem leeren Koffer zurückgefahren, und daraus hat sich eine Wohltätigkeitsorganisation entwickelt, die heißt Felina Stream. Der Traum ist, dass wir hier als Taucher unsere gebrauchten Sachen, Kleidung, mit nach unten nehmen und den Kindern und Menschen dort zur Verfügung stellen.
Da ist die Frage, kommen die Sachen auch wirklich so an, dass sie dort gebraucht und getragen werden? Wie ist das?
Genau. Wir sind keine große Organisation. Wir machen das wirklich auf Basis von Tauchern, die die Klamotten damit runterbringen. Jeder Taucher kriegt da in der Regel auch nochmal 20 Kilo Freigepäck bei der South African. Die werden dann genutzt, um die Klamotten mit runterzunehmen. 2 ganz liebe Frauen dort unten vor Ort verwalten das Ganze dann ein bisschen ehrenamtlich. Es fließt kein Cent Geld. Das ist ganz wichtig, weil dann gibt es auch keine Korruption. Und dann wird wirklich punktuell da unten geguckt, wo ist gerade jemand die Hütte abgebrannt, wo ist jemand arbeitslos geworden, wo liegt die Mama im Krankenhaus, wo brauchen die Kinder Unterstützung. Und da werden die Klamotten hingebracht. Ich selber war auch schon 2 Mal mit dabei. Und das ist sehr, sehr rührend. Wenn ich gucke, was bei uns an Kleidern weggeschmissen wird, da unten wird so dringend benötigt. Und Felina Stream ist genau dafür da.
Gute Aktion. Ich sage herzlichen Dank für die spannennden Berichte. Andreas Wilkens in SWR1 Leute, dir alles
Danke,
Gute.
Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,